Die kleine Seejungfrau. Das ist ein Kunstmärchen des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen aus dem Jahr 1837. Es ist ein sehr langes Märchen, deshalb erzähle ich es in zwei Teilen. Teil 1. Weit draußen im Meer ist das Wasser so blau wie die Blätter der schönsten Kornblume und so klar wie das reinste Glas. Aber es ist sehr tief, tiefer als irgendein Ankertau reicht. Viele Kirchtürme müssten aufeinander gestellt werden, um vom Boden bis über das Wasser zu reichen. Und dort unten wohnt das Meervolk. Nun muss man aber nicht glauben, dass da nur die nackte weiße Sandbodenwüste sei. Nein, da wachsen die sonderbarsten Bäume und Pflanzen, die so geschmeidig im Stiel und in den Blättern sind, dass sie sich bei der geringsten Bewegung des Wassers rühren, gerade als ob sie lebten. Alle Fische, kleine und große, schlüpfen zwischen den Zweigen hindurch, ebenso wie hier oben die Vögel durch die Äste der Bäume. An der allertiefsten Stelle liegt des Meerkönigs Schloss. Die Mauern sind von Korallen und die langen spitzen Federn von allerklarstem Bernstein. Das Dach bilden Muschelschalen, die sich öffnen und schließen, je nachdem, wie das Wasser gerade strömt. Es sieht herrlich aus, denn in jeder Muschel liegen strahlende Perlen. Eine einzige davon würde großen Wert in der Krone jeder Königin haben. Der Meerkönig dort unten war seit vielen Jahren Witwer, während seine alte Mutter bei ihm wirtschaftete. Sie war eine kluge Frau und stolz auf ihren Adel. Deshalb trug sie 12 Austern auf dem Schwanze. Die anderen vornehmen Damen durften nur 6 tragen. Sonst verdiente sie großes Lob, besonders weil sie viel von den kleinen Meerprinzessinnen ihren Enkelingen hielt. Es waren 6 schöne Kinder, aber die jüngste war die schönste von allen. Ihre Haut war so klar und fein wie ein Rosenblatt, ihre Augen so blau wie die tiefste See. Aber ebenso wie alle anderen hatte sie keine Füße. Der Körper endete in einem Fischschwanz. Den ganzen Tag konnten sie unten im Schloss, in den großen Sälen, wo lebendige Blumen aus den Wänden herauswuchsen, spielen. Die großen Bernsteinfenster wurden aufgemacht und dann schwammen die Fische zu ihnen herein, ebenso wie bei uns die Schwalben, wenn wir das Fenster aufmachen. Doch die Fische schwammen direkt zu den Prinzessinnen hin und fraßen ihnen aus den Händen und ließen sich streicheln. Draußen vor dem Schloss war ein großer Garten mit feuerroten und dunkelblauen Bäumen. Die Früchte strahlen wie Gold und die Blumen wie brennendes Feuer, indem sie fortwährend Stängel und Blätter bewegen. Der Boden selbst war der feinste Sand, aber blau, wie ein blauer Schein. Man hätte nicht glauben mögen, dass man hier am Boden eines Wassers ist. Man hätte eher geglaubt, man stehe in der Luft und habe den Himmel über sich. Während der Windstille konnte man die Sonne erblicken. Sie erschien wie eine Purpurblume, aus deren Kelch viel Licht herausströmt. Und jede der kleinen Prinzessinnen hatte ihren kleinen Fleck im Garten, wo sie graben und pflanzen konnte, wie es ihr gerade gefiel. Die eine gab ihrem Blumenfleck die Gestalt eines Walfisches, eine andere, der gefiel es besser, dass ihr Plätzchen ein kleines Meerweibchen darstellte, und die jüngste machte den ihrigen ganz rund, der Sonne gleich, und hatte Blumen, die so rot wie die Sonne schienen. Sie war eigentlich ein sonderbares Kind, still und nachdenklich. Und wenn die anderen Schwestern mit den sonderbarsten Sachen, welche sie von gestrandeten Schiffen erhalten hatten, prunkten, wollte sie außer den rosaroten Blumen, die der Sonne dort oben glichen, nur eine hübsche Marmorstatue haben. Die stellte einen herrlichen, schönen Knaben dar, aus weißem, klaren Stein gehauen. Dieser war beim Stranden eines Schiffes, das versunken war, auf dem Meeresgrund angekommen. Die Jüngste pflanzte bei der Statue eine rosarote Trauerweide, die wuchs ganz herrlich und hing mit ihren frischen Zweigen über der Statue. Die Zweige hingen bis zum blauen Sandboden hinunter, wo der Schatten sich dann violett zeigte. Wenn die Zweige in Bewegung waren, dann sah es so aus, als ob die Spitze dieses Baumes und die Wurzel miteinander spielten, als wollten sie sich küssen. Es gab für die kleine Meerjungfrau keine größere Freude, als von der Menschenwelt dort oben zu hören. Die alte Großmutter musste alles, was sie von Schiffen und Städten, Menschen und Tieren wusste, erzählen. Ganz besonders schön erschien es ihr, dass oben auf der Erde die Blumen dufteten. Das taten sie auf dem Grund des Meeres nicht. Und dass dort oben die Wälder grün wären, und dass die Fische, die man dort zwischen den Bäumen erblickte, so laut und herrlich singen konnten, dass es eine Lust sei. Es waren die kleinen Vögel, welche die Großmutter Fische nannte, denn sonst konnte sie das ja gar nicht verstehen, weil sie doch noch nie einen Vogel gesehen hatte. Die Großmutter sprach, wenn ihr euer 15. Lebensjahr erreicht habt, dann sollt ihr die Erlaubnis erhalten, aus dem Meer emporzutauchen, im Mondschein auf der Klippe zu sitzen und die großen Schiffe, die vorbeisegeln, zu sehen. Ihr werdet auch Wälder und Städte erblicken. In dem kommenden Jahr war die eine der Schwestern 15 Jahre. Aber von den anderen war immer die eine wie die andere ein Jahr jünger. Die jüngste von ihnen hatte demnach noch volle 5 Jahre, bevor sie aus dem Grund des Meeres hinaufkommen und sehen sollte, wie es bei den Menschen aussehe. Die ältere versprach den anderen zu erzählen, was sie erblickt und was sie am ersten Tag am schönsten gefunden hatte. Denn ihre Großmutter erzählte ihnen nicht genug. Da war so vieles, worüber die jungen Prinzessinnen Auskunft haben wollten. Keine war aber so sehnsüchtig wie die jüngste. Gerade sie, die noch so lange Zeit zu warten hatte und die so still und gedankenvoll war. Manche Nacht stand sie am offenen Fenster und sah durch das dunkelblaue Wasser empor, wie die Fische mit ihren Flossen und Schweifen plätscherten. Mond und Sterne konnte sie sehen, aber die schienen ganz bleich. Das war durch das Wasser. Sie sahen zwar viel größer aus als für uns Menschen, zog dann etwas, eine schwarze Wolke zum Beispiel, unter ihnen durch, so wusste die kleine Prinzessin, dass es entweder ein Walfisch oder ein großes Schiff aus Holz mit vielen Menschen sei. Die dachten aber sicher nicht daran, dass eine liebliche, kleine Seejungfrau unten am Meeresgrund steht und ihre weißen Hände gegen den Kiel emporstreckte. Nun war also die älteste Prinzessin 15 Jahre alt und durfte zur Meeresfläche emporsteigen. Als sie zurückkehrte, hatte sie hunderterlei zu erzählen, aber das Schönste, sagte sie, sei im Mondschein auf einer Sandbank in der ruhigen See zu liegen und nahe bei der Küste mit der großen Stadt zu betrachten, wo die Lichter gleich hunderten Sternen blinkten, wo Musik und Lärm und das Toben von Wagen und Menschen zu hören war. Die vielen Kirchtürme waren zu sehen und ganz fein war auch das Läuten der Glocken zu vernehmen. Oh, wie horchten da die jüngeren Schwestern auf, wenn sie später des Abends am offenen Fenster standen und durch das dunkelblaue Wasser emporblickten. Dann dachten sie an die große Stadt mit all dem Lärm und dem Toben und dem Lachen der Menschen. Und dann glaubten sie auch die Kirchenglocken bis zu sich herunter läuten hören zu können. Im folgenden Jahr erhielt die zweite Schwester, da sie 15 geworden war, die Erlaubnis, aus dem Wasser emporzusteigen und zu schwimmen, wohin sie wolle. Sie tauchte auf, gerade als die Sonne unterging, und dieser Anblick fand sie seit das Schönste. Der ganze Himmel habe wie Gold ausgesehen, erzählte sie, und die Wolken, ja, deren Schönheit konnte sie nicht genug beschreiben. Rot und violett waren sie über ihr dahingesegelt, aber weit, weit schneller als diese flog einem langen weißen Schleier gleich ein Schwarm wilder Schwäne über das Wasser hin, wo die Sonne stand. Die kleine Meerjungfrau schwamm derselben entgegen, aber die Sonne sank. Und der Rosenschein erlosch auf der Meeresfläche und auch in den Wolken. Das Jahr darauf kam die dritte Schwester hinauf. Sie war die dreisteste von allen, deshalb schwamm sie einen breiten Fluss aufwärts, der in das Meer mündete. Herrliche grüne Hügel mit Weinranken erblickte sie, Schlösser und Burgen schimmerten durch prächtige Wälder hervor. Sie hörte, wie alle Vögel sangen, und die Sonne schien so warm, dass sie öfters unter das Wasser tauchen musste, um ihr brennendes Antlitz zu kühlen. In einer kleinen Bucht traf sie einen ganzen Schwarm kleiner Menschenkinder. Die waren völlig nackt und plätscherten im Wasser. Sie wollte eigentlich gern mit ihnen spielen, aber die Kinder flohen erschrocken davor. Und es kam ein kleines, schwarzes Tier. Ich kann euch sagen, das war ein Hund. Aber die Meerjungfrau hatte noch nie einen Hund gesehen. Und dieses Tier bellte so schrecklich, dass ihr ganz ängstlich wurde und sie schnell versuchte, die offene See wieder zu erreichen. Doch nie mehr konnte sie die prächtigen Wälder, die grünen Hügel und die niedlichen Kinder vergessen, die im Wasser schwimmen konnten, obwohl sie keinen Fischschwanz hatten. Die vierte Schwester war nicht so dreist. Sie blieb draußen mitten im wilden Meer und erzählte, dass es gerade dort am schönsten gewesen sei. Man sehe ringsherum viele Meilen weit und der Himmel stehe wie eine Glasglocke darüber. Schiffe hatte sie gesehen, aber nur in weiter Ferne. Da sahen sie wie Möwen aus. Und possierliche Delfine hatten Purzelbäume geschossen. Und der große Walfisch hatte aus seinen Nasenlöchern Wasser emporgespritzt. Das hatte ausgesehen wie ein Springbrunnen. Nun, endlich kam die Reihe an die fünfte Schwester. Ihr Geburtstag war gerade im Winter und deshalb sah sie, was die anderen das erste Mal nicht gesehen hatten. Die See nahm sich ganz grün aus und ringsumher schwammen große Eisberge. Ein jeder sah aus der Ferne wie eine Perle aus. Aber sie war natürlich viel, viel größer. Größer als die Kirchtürme, welche die Menschen bauen. Sie zeigten sich in den sonderbarsten Gestalten und glänzten wie Diamanten. Diese Eisberge waren so bezaubernd, dass sie sich auf den allergrößten setzte. Und alle Segler kreuzten erschrocken um den riesigen Eisberg herum. Manche sahen sie wohl, wie sie da auf dem Eisberg saß und mit ihren langen Haaren spielte. Aber gegen Abend wurde der Himmel mit Wolken überzogen. Es blitzte und donnerte, während die schwarze See die großen Eisblöcke hoch emporhob und sie im roten Blitz erglänzen ließ. Auf allen Schiffen reffte man die Segel ein. Da war eine Angst und ein Grauen erkennbar. Die Meerjungfrau saß ganz ruhig auf ihrem schwimmenden Eisberg und sah die blauen Blitzstrahlen im Zickzack in den schwimmenden See hineinfahren. Das erste Mal, wenn eine der Schwestern über das Wasser emporkam, war eine jede entzückt über das Neue und Schöne, was sie erblicken konnte. Aber da sie nun als erwachsene Mädchen ja die Erlaubnis hatten, hinaufzusteigen, wann sie wollten, wurde es ihnen gleichgültig. Sie sehnten sich wieder zurück und nach dem Verlauf circa eines Monats sagten sie, dass es da unten bei ihnen am allerschönsten sei, da sei man so hübsch zu Hause. In mancher Abendstunde fanden sich die fünf Schwestern, nahmen sich an den Händen und stiegen in einer Reihe über das Wasser auf. Herrliche Stimmen hatten sie, schöner als irgendein Mensch konnten sie singen. Und wenn dann ein Sturm sich aufbaute, so dass sie vermuten konnten, es würden Schiffe untergehen, dann schwammen sie vor den Schiffen her und sangen so lieblich, wie schön es denn auf dem Grund des Meeres sei, und baten die Seeleute, sich doch nicht zu fürchten, da hinunterzukommen. Aber die Seeleute hatten Angst. Außerdem konnten sie die Worte nicht verstehen und glaubten, es sei der Sturm. Und sie bekamen auch die Herrlichkeit dort unten ja nicht zu sehen. Denn wenn das Schiff sank, ertranken die Menschen und kamen als Leichen zu des Meereskönigs Schloss. Ja, ihr hört richtig, die Seeleute damals konnten nicht schwimmen. Wenn nun die Schwester so des Abends Arm in Arm hoch durch das Wasser hinaufstiegen, dann stand die kleinste Schwester ganz allein und sah ihnen nach. Und es war ihr, als ob sie weinen musste. Aber eine Seejungfrau, müsst ihr wissen, hat keine Tränen. Und darum leidet sie viel mehr als wir Menschen. Ach, wäre ich doch 15 Jahre alt, sagte sie. Ich weiß, dass ich die Welt dort oben und die Menschen, die dort wohnen und hausen, recht lieben werde. Und endlich ward sie 15 Jahre alt. Sieh nur, nun bist du erwachsen, sagte die Großmutter, die alte Königswitwe. Komm, nun lass dich von mir schmücken, gleich den anderen Schwestern. Und sie setzte der Jüngsten einen Kranz weißer Lilien auf das Haar. Jedes Blatt in der Blume war die Hälfte einer Perle, und die Alte ließ 8 große Austern am Schweife der Prinzessin festklemmen, um ihren hohen Rang zu zeigen. Oh, das tut so weh, sagte die kleine Seejungfrau. Hoffart muss Zwang erleiden, sagte die Alte ganz streng. Die kleine Prinzessin hätte so gerne all diese Pracht abgeschüttelt und den schweren Kranz abgelegt. Ihre roten Blumen im Garten kleideten sie doch viel besser. Aber das durfte sie natürlich nicht sagen. Leb wohl, sprach sie, und stieg so leicht und klar gleich einer Luftblase aus dem Wasser auf. Die Sonne war gerade untergegangen, als sie den Kopf über das Wasser hob, aber alle Wolken glänzten noch wie Rosen und Gold. Und inmitten der bleichroten Luft strahlte der Abendstern, so hell und schön. Die Luft war mild und frisch und das Meer ganz ruhig. Da sah sie ein großes Schiff mit 3 Masten. Ein einziges Segel war nur aufgezogen, denn es rührte sich kein Lüftchen. Und ringsumher im Tauwerk und auf den Rahen saßen die Matrosen. Da war Musik und Gesang. Und wie der Abend dunkler war, wurden Hunderte von bunten Lampen angezündet. Die sahen so aus, als ob alle Nationen Flaggen in der Luft wehten. Die kleine Seejungfrau war neugierig. Sie schwamm bis zum Kajütenfenster hin. Und jedes Mal, wenn das Wasser sie emporhob, konnte sie kurz durch die spiegelhellen Fensterscheiben hineinblicken, wo so viele fesch geputzte Menschen standen. Aber das Schönste war doch der junge Prinz mit den großen schwarzen Augen. Er war sicher nicht viel über 16 Jahre alt. Offensichtlich war es sein Geburtstag, und deshalb herrschte all diese Pracht und wurde gefeiert. Die Matrosen tanzten auf dem Verdeck, als der junge Prinz heraustrat, stiegen über 100 Raketen in die Luft, die leuchteten wie der helle Tag, sodass die kleine Seejungfrau sehr erschrak und unter das Wasser tauchte. Aber bald siegte die Neugierde. Sie steckte ihren Kopf wieder hervor, und da war es gerade, als ob Sterne vom Himmel herunterfielen. Noch nie hatte sie solche Feuerkünste gesehen. Große Sonnen sprühten herum, prächtige Feuerfische flogen in der Luft und alles platzte, glänzte in der klaren, stillen See wieder. Auf dem Schiff selbst war es so hell, dass man jedes kleine Tau und die Menschen mit ihren Gesichtern sehen konnte. Was war dieser Prinz, dieser junge Prinz, doch schön? Er drückte den Leuten die Hand und lächelte, während die Musik in der herrlichen Nacht erklang. Es wurde spät, aber die kleine Seejungfrau konnte ihre Augen nicht von dem Schiff und dem schönen Prinzen wegwenden. Die bunten Laternen wurden ausgelöscht, es gab keine Raketen mehr, es ertönte auch kein Kanonenschuss, aber tief unten im Meer summte und brummte es. Inzwischen saß sie auf dem Wasser und schaukelte auf und nieder, sodass sie in die Kajüte hineinblicken konnte. Das Schiff bekam plötzlich mehr Fahrt. Ein Segel nach dem anderen breitete sich aus. Nun gingen die Wolken stärker hoch, große Wolken zogen auf. Es blitzte in der Ferne und es sollte ein schrecklich böses Wetter werden. Deshalb zogen die Matrosen die Segel ein. Das große Schiff schaukelte in fliegender Fahrt auf der wilden See. Das Wasser erhob sich gleich großen schwarzen Bergen, die über die Maste rollen wollten. Aber das Schiff tauchte einem Schwan gleich zwischen den hohen Wogen nieder und ließ sich wieder auf die hochgetürmten Wasser heben. Die kleine Seejungfrau fand das eine sehr lustige Fahrt. Aber den Seeleuten gefiel das gar nicht. Das Schiff knackte und krachte. Die dicken Planken bogen sich bei den harten Stößen. Die See stürzte in das Schiff hinein. Der Mast brach mittendurch, gerade als ob er ein Schilfrohr wäre. Und das Schiff legte sich auf die Seite, während das Wasser in den Raum eindrang. Nun sah die kleine Seejungfrau, dass sie in Gefahr waren. Sie musste sich selbst vor Balken und Stücken vom Schiff, die auf dem Wasser trieben, in Acht nehmen. Einen Augenblick war es so pechfinster, dass sie nicht das Mindeste sehen konnte. Aber wenn es dann blitzte, wurde es wieder so hell, dass sie alle auf dem Schiff erkennen konnte. Besonders suchte sie den jungen Prinzen und sie sah ihn, als das Schiff sich teilte, in das Meer versank. Sogleich wurde sie ganz vergnügt, denn nun kam er ja zu ihr hinunter. Aber dann gedachte sie, dass die Menschen im Wasser ja nicht leben können und dass er nichts anderes als tot zum Schloss ihres Vaters hinuntergelangen konnte. Nein, sterben, das durfte er nicht. Deshalb schwamm sie hin zwischen Balken und Planken, die auf der See trieben, und vergaß völlig, dass diese auch sie zerquetschen könnten. Sie tauchte tief unter das Wasser und stieg wieder hoch zwischen den Wogen empor und gelangte am Ende so zu dem jungen Prinzen hin, der fast nicht länger in der stürmischen See schwimmen konnte. Seine Arme und Beine begannen zu ermatten, die schönen Augen schlossen sich. Er hätte sterben müssen, wäre die kleine Seejungfrau nicht hinzugekommen. Sie hielt seinen Kopf über dem Wasser empor und ließ sich dann mit dem Wind und den Wogen treiben. Am Morgen war das böse Wetter vorüber, von dem Schiff war kein Span mehr zu erblicken. Die Sonne ging so rot und glänzend aus dem Wasser empor, es war, als wäre nichts gewesen. Und die Seejungfrau hatte den Eindruck, dass die Wangen des Prinzen sich erhellten, aber seine Augen blieben geschlossen. Da küsste diese kleine Seejungfrau seine hohe, schöne Stirn, strich sein nasses Haar zurück, und es kam ihr vor, als gleiche der Prinz der Marmorstatue in ihrem kleinen Garten. Sie küsste ihn wieder und wieder und wünschte, dass er doch leben sollte. Als das Wetter endgültig vorüber war, erblickte die kleine Meerjungfrau vor sich das feste Land, hohe blaue Berge und auf deren Gipfel weißen Schnee glänzen. Zitronen- und Apfelsinenbäume wuchsen im Garten und vor dem Tor eines riesigen Gebäudes, war es eine Kirche oder war es ein Kloster, standen hohe Palmbäume. Die See bildete hier eine kleine Bucht. Da war es ganz still, aber sehr tief. gerade auf die Klippe zu, wo die weißen, feinen Sandmengen angespült waren, schwamm sie mit dem schönen Prinzen, legte ihn in den Sand und sorgte dafür, dass der Kopf hoch im warmen Sonnenschein lag. Nun läuteten irgendwo laute Glocken, vermutlich aus dem großen Gebäude, und es kamen viele junge Mädchen in den Garten. Da schwamm die kleine Seejungfrau weiter hinaus, versteckte sich hinter hohen Steinen, legte Seeschaum auf ihr Haar und ihre Brust, sodass niemand ihr Antlitz erkennen konnte. Und dann passte sie auf, was jetzt mit dem armen Prinzen passieren würde. Es dauerte nicht lange. Da kam ein junges Mädchen dorthin, sie schien sehr erschrocken zu sein, aber nur einen Augenblick. Dann holte sie mehrere Menschen und die Seejungfrau sah, dass dem Prinzen wieder das Leben zurückkehrte und dass sie alle links herum lächelten. Aber zu ihr hinaus lächelte er nicht. Er wusste auch nicht, dass sie ihn gerettet hatte. Die kleine Meerjungfrau war sehr betrübt. Und sie tauchte traurig unter Wasser und kehrte zum Schloss ihres Vaters zurück. Sie war ja immer schon still und nachdenklich gewesen. Aber nun wurde sie es noch mehr. Die Schwestern fragten sie, was sie das erste Mal dort oben gesehen habe, aber sie wollte nichts erzählen. Manche Abende und Morgen stieg sie dann heimlich hinauf, wo sie den Prinzen verlassen hatte. Sie sah, wie die Früchte des Gartens reiften und abgepflückt wurden. Sie sah, wie der Schnee auf den hohen Bergen schmolz, aber den Prinzen erblickte sie nicht. Und deshalb kehrte sie immer betrübter heim. Es war ihr einziger Trost, in ihrem kleinen Garten zu sitzen und die Arme um die schöne Marmorstatue zu schlingen, die dem Prinzen glich. Auch die Blumen pflegte sie. Irgendwie wurde aber alles zu einer Wildnis. Zuletzt konnte sie es einfach nicht mehr aushalten, sondern sagte einer ihrer Schwestern, was ihr passiert war. Und da erfuhren es natürlich gleich alle anderen. Aber sonst niemand. Na, ihre nächsten Freundinnen. Eine von ihnen wusste, wer der Prinz war. Sie hatte auch das Fest auf dem Schiff gesehen und gab an, woher er war und wo sein Königsreich lag. Komm, kleine Schwester, sagten die anderen Prinzessinnen und hielten sie umschlungen und stiegen in einer langen Reihe aus dem Meer, dort, wo das Schloss des Prinzen lag. Dieses Schloss war aus hellgelbem, glänzendem Stein ausgeführt, mit einer großen Marmortreppe, die eine gerade in das Meer hinunterbrachte. Prächtige, vergoldete Kuppeln erhoben sich über dem Dach und zwischen den Säulen, die um das ganze Gebäude herumliefen, standen Marmorbilder. Die sahen eigentlich so aus, als lebten sie. Durch das klare Glas in den hohen Fenstern blickte man in die prächtigen Säle hinein, wo großartige Seidengardinen und Teppiche aufgehängt und alle Wände mit großen Gemälden verziert waren. Es war ein wahres Vergnügen, das alles zu betrachten. Mitten in einem der größten Säle plätscherte ein großer Springbrunnen. Seine Strahlen reichten hoch hinauf, fast in die Glaskuppel der Decke. Und die Sonne schien auf das Wasser und die darin befindlichen schönen Pflanzen. Nun wusste die kleine Meerjungfrau also, wo der Prinz wohnte, und dort war sie manchen Abend und manche Nacht auf dem Wasser. Sie schwamm dem Lande weit näher, als eine der anderen es gewagt hätte. Ja, sie ging den schmalen Kanal ganz hinauf unter den prächtigen Marmoraltan, welcher einen langen Schatten über das Wasser warf. Hier saß sie und betrachtete den jungen Prinzen, der da glaubte, er sei ganz allein im hellen Mondenschein. Sie sah ihn manchen Abend mit Musik in seinem prächtigen Boote segeln. Sie lauschte durch das grüne Schilf heraus und ergriff der Wind ihren langen silberweißen Schleier. Und jemand sah sie, so glaubte er wohl, es sei ein Schwan, der die Flügel ausbreitete. Das war Teil 1 und nächste Woche folgt Teil 2.